Da gibt es zum Beispiel, was du eben auch schon erwähnt hast, der böse Wolf vom Jungfernstieg ist aus meiner Sicht absolut aus dem Zusammenhang gegriffen. Der Wolf war in Panik und nicht böse, ist für mich ein Verstoß gegen Ziffer 1, Wahrhaftigkeit, und gegen Ziffer 2. Es ist also völlig an der Realität vorbei. Ja, das muss man sich mal überlegen. Was ist das für ein Journalismus? Das sind so Beispiele, die man immer wieder findet. Wenn die Zuhörer sowas Ähnliches sehen, ist es durchaus eine Beschwerde wert.
Hier ist der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Seber.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema. Heute geht es wieder mal, zum zweiten Mal übrigens schon in diesem Podcast, um den Wolf in den Medien. Und wenn wir an Medien denken, dann fallen allen von uns mindestens ein, zwei, drei oder mehr Schlagzeilen spontan ein, die den Wolf betreffen und die hängen geblieben sind. Fällt mir jetzt spontan jetzt ein, der böse Wolf vom Jungfernstieg, Wolfsattacke in Hamburg und 20.000 Wölfe in Deutschland. Meldungen wie diese verbreiten sich rasend schnell. Sie erzeugen Emotionen und prägen auch die Wahrnehmung. Und das Problem ist, sie bleiben hängen. Für mich war eine dieser Schlagzeilen, die ich da eben genannt habe, eine der schwärzesten Stunden in der medialen Berichterstattung über den Wolf. Und genau da setzen wir in dieser Folge an. Bei der Frage, wie Medien unsere Sicht auf den Wolf formen und welche Verantwortung sie dabei tragen. Denn eigentlich gibt es dazu ja klare Regeln. Der deutsche Pressekodex verpflichtet zu Sorgfalt, Wahrhaftigkeit und dazu, auf Sensationsmache zu verzichten. Doch wie sieht die Realität aus und wie können wir dagegen sinnvoll vorgehen? Darüber spreche ich heute mit Kerstin Fruhor-Fülzmann und die begrüße ich jetzt ganz herzlich. Hallo liebe Kerstin.
Ja, hallo liebe Sabine und danke für die Einladung.
Du wechselst ja heute die Perspektive von der Hörerin zum Gast im Wolfspodcast. Wie fühlt sich das an?
Ja, das ist eine neue Erfahrung, aber den Wolfspodcast kenne ich natürlich sehr gut. Ich habe bisher keine Folge verpasst und von daher fühle ich mich schon ganz zu Hause.
Also dann weißt du, was auf dich zukommt, und ich freue mich, dass du heute am Start bist, weil wir beide haben ja schon länger Kontakt, weil du tust dich hervor in einem ganz, ganz wichtigen Bereich, und in diesem Fall ist es so, dass du Fake News auf die Spur kommst, aufdeckst und eben halt auch die Verantwortlichen damit konfrontierst. Das machst du schon seit längerer Zeit. Das ist großartig und sehr wichtig und darüber wollen wir heute sprechen. Aber auch so bist du natürlich Wolfsschützerin. Seit, ich glaube, fast 10 Jahren bist du aktiv im Wolfsschutz, oder?
Ja, das stimmt. Also ich bin in mehreren Wolfsschutzvereinen, also in Tierschutzvereinen bin ich sowieso schon lange und in Wolfsschutzvereinen seit ungefähr 10 Jahren, ja.
Und du kommst aus NRW?
Genau, aus dem Münsterland und wohne ländlich.
Du wohnst ländlich und hast auch tatsächlich sogar Weidetiere.
Ja, genau. Wir haben Schafe.
Wie viele?
So um die 30.
Und du wohnst aber nicht in einem Wolfsgebiet. Das heißt, da, wo ihr wohnt, gibt es noch keine Wölfe.
Ja, das ist auch richtig.
Mhm. Deshalb hattet ihr wahrscheinlich auch mit eurer Schafherde noch nie Kontakt mit Wölfen oder Probleme,
ja,
oder so.
Das stimmt.
Aber trotzdem kannst du dich in die Weidetierhaltenden hineinversetzen, die in Wolfsgebieten leben und die Herausforderungen zu stemmen haben.
Ja, natürlich. Absolut.
Bei dir kommt noch hinzu ein ganz spannender Fakt am Rande. Dein Mann ist Jäger.
Ja, das stimmt auch.
Und ist er jetzt Wolfsfreund oder eher Wolfsgegner?
Also Wolfsfreund ist er nicht, Wolfsgegner aber auch nicht.
Also in der Mitte.
Ja, er steht dem Wolf noch relativ neutral gegenüber.
Ist das jetzt eine gute Ausgangsbasis für zielführende Debatten innerhalb der Familie oder kommt man da auch mal an seine Grenzen?
Sowohl als auch. Also wir haben schon gute Diskussionen gehabt. Natürlich muss man bei den Jägern auch immer sagen, also es wird in der Öffentlichkeit ja oft so ein Bild vermittelt, dass Jäger alle Wolfsfeinde sind und alle was gegen Wölfe haben. Aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich kenne sehr viele Jäger, die dem Wolf neutral oder sogar auch positiv gegenüberstehen. Aber wenn dann so ein Vorsitzender des Deutschen Jagdverbandes wie dieser Damann Tamke solche Sachen manchmal raushaut, dann macht das den Eindruck, als wenn alle Jäger was gegen Wölfe haben. Und das ist nicht so.
Das ist tatsächlich auch das große Problem, was viele Jäger ja auch mit der Jagd mittlerweile haben, dass sie einfach sagen, die Jagd verkommt so ein bisschen zu einem Lobbyinstrument, da werden irgendwie Interessen durchgeboxt, da wird sich auch in der Öffentlichkeit auch häufig rüpelhaft gegeben und geäußert, ne? Gerade mit Blick auf Damann Tanke kann man das schon so sagen, der lässt ja wirklich gar keine markante und kernige Schlagzeilenmöglichkeit aus, um sich da zu äußern gegen den Wolf, und von daher, ja, fühlen sich viele Jäger da irgendwie auch so ein bisschen schlecht vertreten. Sprecht ihr über sowas in der Familie auch?
Ja, das tun wir auch.
Mhm.
Ich habe auch zum Beispiel nur nebenbei einen guten Freund, der auch Jäger ist. Und ich weiß nicht, ob er es schon gemacht hat, aber aus dem Grunde hat er vor, aus sämtlichen Jagdverbänden auszutreten.
Hoffentlich finden sich noch ein paar weitere Nachahmer, die das auch tun. Ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, wenn man nämlich einfach diesen Verbänden, die hier so überbordend kommunizieren, einfach so ein bisschen das Wasser abgräbt, indem man da austritt.
Ja.
Okay, Kerstin, dann würde ich sagen, legen wir los. Also der Wolf in den Medien, das soll unser großes Thema heute sein in dieser Folge. Das war schon mal Thema im Wolfspodcast. Du wirst dich erinnern und einige auch, aber die neu dazugekommenen vielleicht nicht. Und zwar war das in Folge 17 der Fall, der Wolf in den Medien mit Martin Frenk. Der kommt ja auch aus deiner Ecke, oder?
Ja, das ist ungefähr eine Stunde entfernt, soweit ich weiß.
Und ihr beide fühlt euch dem Schermbecker-Gloria-Rudel zugehörig, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Wenn wir jetzt mal in diesen Dimensionen sprechen, dann bist du eine Glorianerin, ne?
Ja.
Genau, und das ist das, was euch verbindet.
Ja, richtig. Das ist auch so das Nächste hier an Wolfsrudeln bei mir.
Okay.
Oder ehemaligen, muss man ja leider sagen, ehemaligen Wolfsrudeln.
Kerstin, aus guten Gründen müssen wir jetzt nochmal eine weitere Folge zu diesem Thema machen. Und du hast ganz klar ein paar Ziele definiert, was wir heute besprechen wollen und was wir heute erreichen wollen.
Ich möchte die Zuhörer sensibilisieren, Desinformationen und Fake News, Narrative erstmal zu erkennen und im zweiten Schritt nicht sich traurig hinzusetzen und zu sagen, ach, was ist das ungerecht gegenüber den Wölfen und ich kann ja nichts tun und so weiter, sondern ich möchte die Zuhörer unterstützen und motivieren, wir können etwas tun. Wir müssen diese Fake News der Medien nicht hinnehmen oder anders ausgedrückt, wir dürfen es nicht tun. Und deswegen möchte ich sensibilisieren und Möglichkeiten aufzeigen, wie wir negative Berichterstattung beeinflussen können und wie wichtig diese Einflussnahme ist. Und es ist auch wichtig, wenn wir sowas machen wie Beschwerden und so weiter, dass wir nicht nur hinschreiben und schreiben, wie schlimm wir das alles finden, das auch, müssen wir natürlich auch tun, aber es muss immer an eine Erwartung geknüpft sein, an eine Forderung. Und so können wir Einfluss nehmen und wir können negative Berichterstattung zukünftig beeinflussen und auch im Nachhinein noch verändern.
Wir kommen auch gleich noch darauf zu sprechen, dass du tatsächlich schon einiges erreicht hast. Was meinst du jetzt genau mit diesem Forderungen aufstellen, dass man gleich in so einem Leserbrief oder in einem Brief an die Redaktion oder an die Chefredaktion gleich formuliert, dass man eben halt wünscht, dass das klargestellt wird oder dass das geändert wird? Oder wie ist das zu verstehen?
Ja, genau. Es gibt ja den deutschen Pressekodex, da kommen wir ja gleich noch drauf. Und die Journalisten verpflichten sich, sich an den deutschen Pressekodex zu halten. Da gibt es verschiedene Ziffern, die sich darauf beziehen. Zum Beispiel Ziffer 1 ist die Wahrhaftigkeit, das ist die Achtung vor der Wahrheit und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit. Ziffer 2 zum Beispiel ist die Sorgfaltspflicht, das ist die Recherche als unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Ihr Sinn darf nicht verfälscht werden oder zum Beispiel, dass Symbolfotos als solche gekennzeichnet werden müssen, damit der Leser das auch als Symbol halt erkennen kann. Das sind so sehr wichtige Ziffern des deutschen Pressekodex. Und wenn wir Beschwerden formulieren, sollten wir am Ende zum Beispiel sowas schreiben, wie ich das gemacht habe gegenüber einem Fernsehsender. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Da habe ich zum Beispiel geschrieben im Sinne des Pressekodex. Und das ist auch wichtig, weil wenn man das erwähnt, gehen bei allen Chefredaktionen die Alarmleuchten an. Also im Sinne des deutschen Pressekodex erwarte ich zeitnah eine öffentliche Richtigstellung dieser Falschinformation. Bitte teilen Sie mir das Erscheinungsdatum mit. Das war also mein Schlusssatz und das ich habe darauf auch eine Entschuldigung bekommen vom Chefredakteur und die Information von ihm, dass der Fehler umgehend öffentlich richtiggestellt wurde und in Publikationen korrigiert wurde und in der Sendung auch nochmal richtiggestellt wurde.
Du spielst jetzt an auf die berühmte Hamburg-Schlagzeile, die vom NDR Info gebracht wurde, richtig? Mit den 20.000 Wölfen?
Richtig.
Okay, genau. Das war tatsächlich auch für mich in der Rückbetrachtung eine der schwärzesten Stunden, ne, was ich so erlebt habe in Sachen Desinformation. Nun weiß ich nicht, ob das jetzt mit Absicht war oder ob das wirklich ein Versehen war. Auf jeden Fall ging es darum, dass NDR Info im Fernsehen so ein Infostück machen wollte zum Thema Wolf und darüber informieren wollte über den Wolf allgemein und unter anderem auch über die Anzahl der Wölfe in Deutschland. Und ich lasse das jetzt mal vom Handy so nebenbei laufen. Wir wollen gar nicht groß drauf eingehen. Du sollst aber gleich erzählen, was daraus wurde. Aber das war hier im Prinzip das, worum es ging.
Wie viele Wölfe leben in Deutschland? Laut Bundesumweltministerium sind es aktuell über 20.000. Vor allem in Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt.
So, das ist jetzt hier der Aufhänger gewesen für diesen Brief, den du an die NDR-Chefredaktion geschickt hast. Übrigens mit dir unzählige andere Menschen. Ich habe viele in CC bekommen. Und wie hat man jetzt darauf geantwortet, als du das geschrieben hast, dass das eine klassische Fehlinformation ist? Wir müssen vielleicht erwähnen, wie viele Wölfe gibt es denn wirklich in Deutschland?
Es gibt im Moment ungefähr 1600.
Da ist eine große Differenz zwischen 20.000
genau.
und 1000.
So. Und das lässt sich auch sehr leicht recherchieren. Also die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf ist öffentlich einsehbar. Das ist die DBBW. Und jeder Journalist, der sowas verbreitet, kann da vorher mal eben gucken, wie viele Wölfe gibt es denn überhaupt.
Er kann nicht nur, er muss, sondern ich kann ja nicht solche ja. Sachen behaupten. So, und wie haben die jetzt reagiert auf deine Mail?
Ich habe also eine Entschuldigung bekommen, dass es ja ein Fehler war und dass das umgehend auch öffentlich wieder richtiggestellt wurde.
Okay. Und glaubst du, dass die das mit Absicht gemacht haben?
Nee, das glaube ich in diesem Fall eher nicht. Also die haben mir geschrieben, Moment, ich hab's auch hier irgendwo. Also der hat mir geschrieben, Sie haben völlig recht, uns ist ein redaktioneller Fehler unterlaufen und so weiter, den wir sehr bedauern und umgehend richtiggestellt haben. Die in unserer Sendung genannte Zahl 20.000 ist die geschätzte Zahl für ganz Europa. Also das glaube ich schon, dass ja, dass da einfach ein bisschen schlampig recherchiert wurde. Nur, das kann ja passieren, aber nicht bei diesem Thema. Also da muss man schon ein bisschen sorgfältiger sein, weil das unheimlich was lostreten kann. Ne, dessen muss man sich ja bewusst sein, was das auslösen kann bei der Bevölkerung.
Richtig. Und
da sieht ja jeder schon einen Wolf im eigenen Garten.
Richtig, so ungefähr, das ist das ne? Problem, genau. Und das spielt ja auch den Wolfsgegnern in die Karten, die ja sagen, wir haben so viele Wölfe und die müssen wir jetzt endlich mal bejagen und im Bestand reduzieren. Das ist ja die große Forderung, die über allem steht. Ne? Weißt du, ob das nur in dem Internetangebot des Senders korrigiert wurde oder ob die es im Fernsehen auch nochmal genannt haben, weil das wäre mir persönlich wichtig, dass man eben richtig stellt. Weißt du das?
Der hat mir geschrieben, die entsprechenden Publikationen im NDR wurden umgehend korrigiert und mit einem Hinweis auf die ursprünglich falsche Zahl versehen. In unserer heutigen Sendung werden wir die Zahl ebenfalls richtigstellen.
Okay, also das ist dann erfolgt. Davon können wir ausgehen. Das wurde also gerade gebügelt. Trotzdem ist das Problem ja immer, dass von solchen Sachen immer was hängen bleibt.
Genau.
Und dass das Netz ja nie was vergisst. Also irgendwo tauchen dann diese alten Beiträge irgendwann nochmal auf, ne?
Ja, beim nächsten Stammtisch sagt er, du, ich habe im Fernsehen gesehen, 20.000 Wölfe, ist ja unmöglich, da müssen wir wirklich mal was machen.
Ja, du hast jetzt gesagt, in diesem Fall war das ein Versehen und das glaube ich auch, weil die Zahl 20.000 Wölfe, die gibt es ja und in einem anderen Kontext, nämlich europaweit.
Genau.
Aber so grundsätzlich, du hast jetzt so viele Fälle gesehen und beanstandet, du hast mit so vielen Sendern und Zeitungen kommuniziert. Glaubst du, dass das immer nur Versehen sind oder siehst du da manchmal auch System dahinter?
Also ich sehe sehr oft System dahinter.
Okay.
Hin und wieder mache es ein Versehen sein, was allerdings auch wieder nicht sorgfältig recherchiert ist. Ne? Mhm. Also da muss man sich ja der Verantwortung auch bewusst sein, die man hat, wenn man sowas rausposaunt in die Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Sehr oft sehe ich aus meiner Sicht auch einfach böse Absicht dahinter.
Wir sind jetzt beim Thema Hamburg und das war für mich ja tatsächlich wirklich dann einer der Auslöser, diese Folge noch zu machen, weil Hamburg hat für mich eine krasse Schräglage aufgezeigt in der medialen Berichterstattung. In Hamburg ist alles aus dem Ruder gelaufen, so habe ich das empfunden. Irgendwie, weil jeder war überfordert, ne? Das kann ich verstehen. Das kam ja wirklich von nichts auf gleich. Waren wir damit konfrontiert, dass plötzlich angeblich ein Wolf Menschen angegriffen hatte, ne? Mhm. Das eskalierte in den Medien wie befürchtet. Ne, da kamen dann so Schlagzeilen wie der böse Wolf vom Jungfernstieg. Und es war immer wieder und bis heute die Rede von Attacke und Bissverletzung.
Ohne Zusammenhang. Das wurde ja völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Dass da ein junger Wolf war, der sich da in die Stadt verirrt hat und nicht mehr wusste, wie er rauskommt und völlig in Panik war, dass er sogar nachher in die Alster gesprungen ist und da ohne Widerstand von der Polizei rausgefischt werden konnte. Das wird alles übersehen und gar nicht erwähnt, sondern nur dieser eine Fall, dass er da in Panik weggesprungen ist und irgendwie diese Frau da verletzt hat, aber doch bestimmt nicht durch Aggression, sondern durch Panik. Ne?
Ja.
Das wird gar nicht erwähnt.
Und dass das mit Sicherheit eine Abwehrreaktion war von dem Wolf, dass er die Frau verletzt hat. Das war sicherlich nicht irgendwie ein Angriff im klassischen Sinne. Und der Hammer ist ja bei der Geschichte, dass wir wissen, dass es eben halt keine Bissattacke war. Das liegt in den Behörden auch vor. Da gibt es einen Tathergang, der ist dokumentiert und sie rücken die nicht raus. Wir sind seit Wochen da dran, machen Druck auf die Bukea. Wir haben jetzt auch die Polizei angeschrieben, wir haben die Senatskanzlei angeschrieben, wir haben sie alle angeschrieben und bitten um Richtigstellung in der Öffentlichkeit, um eine sachliche Erklärung, was da wirklich gelaufen ist an jenem Abend des 30. März, weil es ja nicht aufhört. In den Medien ist immer noch von der Beißattacke die Rede. Es ging jetzt sogar so weit, als der Wolf freigelassen wurde. Auch das, ein schöner Beitrag. Da haben sich dann CDU-Politiker besorgt über die Sicherheit der Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg geäußert, weil der Wolf jetzt freigelassen wird. Die wollten den also in Gefangenschaft lassen oder umbringen lassen, ja. Auch das wurde von den Medien gestützt. Die haben eine Bühne bekommen und konnten sagen, der Wolf, dass der jetzt frei ist, ist eine Gefahrensituation für die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg.
Ja, vollkommen überzogen, an der Realität vorbei.
Richtig. Du hast ja viele Negativbeispiele bearbeitet in den Jahren, wo du das jetzt machst. Nenn uns doch einfach mal ein paar davon, so ein paar ganz besonders markante.
Ja, ich habe hier so ein paar Zitate mir mal rausgesucht. Ich lese die jetzt einfach mal exemplarisch vor. Also einmal, Mann, also das war jetzt ein Fall, da habe ich mich auch an den Deutschen Presserat gewandt und habe auch das erreicht, dass diese, das war eine Jägerzeitschrift, eine Rüge bekommen hat. Und da stand als Überschrift, Mann nach möglichem Wolfsangriff schwer verletzt. Im Text dann, mit dem aktuellen Vorfall hat die Wolfsproblematik in Klammern allein über 1000 Wölfe in Brandenburg, Ausrufungszeichen, eine neue Eskalationsstufe erreicht. Und dazu war ein Bild abgebildet eines zähnefletschenden Wolfes. Und bei Herausgabe, verstieß gegen Ziffer 1 und 2, Wahrhaftigkeit und Sorgfalt. Das habe ich ja eben schon erwähnt, des Deutschen Pressekodex. Und bei Herausgabe der Zeitschrift war längst durch die Medien gegangen, dass es sich bei dem Angriff um einen Hund gehandelt hatte und nicht um einen Wolf. Und trotzdem haben die das noch so kommuniziert. Und in Brandenburg gab es da nicht 1000, sondern höchstens 500 Wölfe. Und das Bild dieses aggressiven Wolfes war nicht als Symbolbild gekennzeichnet. Das hat zu einer Rüge geführt. Bei Rügen ist es so, die Zeitungen, Zeitschriften sind verpflichtet, die gut sichtig zu veröffentlichen. Es steht also dann drin, wir haben eine Rüge bekommen aus diesen und jenen Gründen. Und diese Rüge ist jederzeit einsehbar auf der Website des Deutschen Presserates und bleibt da auch stehen. Da gibt es so eine Rubrik, da kann man anhand von Jahreszahlen, also alle Rügen aus 2023 zum Beispiel, und dann steht das da und bleibt auch da für alle Zeiten.
Das ist ja das, was Journalisten garantiert nicht wollen. Also das ist ja schon mal ein starkes Druckmittel. Ich möchte so einen Eintrag nicht haben beim Deutschen Presserat.
Genau. Jeder Journalist, Redakteur und vor allen Dingen Chefredakteur, der sich als seriös darstellen möchte und seinen guten Ruf behalten möchte, für den ist das eine Vollkatastrophe, wenn sowas passiert.
Und das war dein erster großer Erfolg. Das war deine erste Beschwerde.
Nee, nicht ganz. Vorher war noch mal was in einer landwirtschaftlichen Zeitung. Da war ein Bild einer verletzten Kuh abgebildet und die Überschrift lautete, Wolf greift frisch abgekalbte Kuh an. Im Text aber stand dann vermutlich und dass erstmal eine DNA-Probe überhaupt genommen wurde. Also es war überhaupt nicht verifiziert und das kann alles Mögliche gewesen sein. Da habe ich auch eine Beschwerde beim Deutschen Presserat eingereicht, wegen Verstoß gegen Ziffer 1, Wahrhaftigkeit, und Ziffer 2, Sorgfalt. Wenn das dann seinen Weg geht beim Deutschen Presserat und das nicht sofort abgelehnt wird, geht auch eine Info an diese Zeitschrift mit meinen Kontaktdaten. Und daraufhin hat der Chefredakteur dieser landwirtschaftlichen Zeitung mich kontaktiert und hat mich gebeten, die Beschwerde doch bitte zurückzuziehen, woraufhin wir wirklich sehr gute und konstruktive Gespräche hatten. Und auch klar wurde, dass dieser Chefredakteur nicht in dem Maße über Wölfe informiert war. Und ich habe ihm dann mehrere Quellen auch genannt, Infos gegeben, Quellen genannt und habe, glaube ich oder hoffe ich, sein Bild über Wölfe auch zum Positiven verändert. Nach diesen konstruktiven Gesprächen hat er mir dann eine ganze Seite in seiner Zeitschrift, also es ist eine DIN A4-Zeitschrift, zur freien Gestaltung zum Thema Wolf angeboten und habe mit Mythen aufgeräumt, die es so gibt über Wölfe.
Du hast in der Höhle des Löwen quasi eine Bühne bekommen und durftest eine DIN A4-Seite mit Fakten füllen.
Ja, genau.
Weird, das ist ja abgefahren. Und wie kam das an? Ich meine, wie hat das die Leserschaft aufgenommen?
Ja, da kamen natürlich so ein paar Leserbriefe, die muss man dann halt über sich ergehen lassen. Aber es ist auch mit Sicherheit bei einigen Leuten ein Aha-Effekt entstanden. Ach so, es ist gar nicht so schlimm, dass die Wölfe die ganzen Wälder leer fressen. Ach so, das ist gar nicht so schlimm, dass die Rotkäppchen fressen und solche Sachen.
Ja, ja.
Und das habe ich halt dankend angenommen. Und zusätzlich hat er mir, da gab es auch dann richtige Redaktionssitzungen deswegen in seinem Haus. Und er hat mir auch versprochen, dass er seine Journalisten und Redakteure sensibilisieren würde, in Zukunft fairer mit diesem Thema Wolf umzugehen und vorsichtiger und sensibler mit diesem Thema Wolf umzugehen. Und natürlich kontrolliere ich diese Zeitschrift seitdem darauf.
Und ich Abo, muss sagen,
ja? Nee, ja, ich nicht, aber ich komme dran.
Ja.
Und muss sagen, er hat sein Versprechen, soweit ich das beurteilen kann, eingehalten. Und das sehe ich auch als Erfolg.
Ja, aber das ist ein super Erfolg. Es muss ja nicht immer mit der Brechstange sein. Es reicht ja manchmal auch, man kommt ins Gespräch und öffnet Horizonte. Und das ist dir ja geglückt in diesem Fall. Vor allen Dingen wirklich jetzt im Bereich Landwirtschaft. Das ist ja nicht irgendeine Tageszeitung, sondern da, wo ja die Probleme zu Hause sind oder die Herausforderungen zu Hause sind. Und da hast du es geschafft, einfach eine Awareness herzustellen und den Mann so zu beeindrucken, dass er jetzt seinen Kurs geändert hat, finde ich ganz, ganz toll. Du bist mit dem noch in Kontakt?
Nee, jetzt im Moment nicht mehr. Später nochmal, da hat er mal sehr neutral über den Wolf berichtet, was mir sehr gut gefallen hat. Ich habe dann irgendwie geschrieben, nicht nur meckern, auch mal loben. Also dieser Artikel war wirklich sehr gut.
Okay, was läuft denn so aktuell bei dir in der Pipeline?
Dann gab es nochmal einen Bericht im Fernsehen. Da habe ich auch eine Beschwerde hingeschickt und das kommt auch vor. Da gab es keine wirklich gute Resonanz. Also es wurde mir dann auch geantwortet. Die Aussagen wurden in gewisser Weise relativiert, so nach dem Motto, ja, man hätte das so und so formulieren können, aber es gab kein Schuldeingeständnis. Und dann wurde gesagt, ja, wir haben ja die Zeugen nur zitiert und damit haben wir ja deutlich gemacht, dass es sich um nicht offizielle Angaben handelt. Also das ist natürlich auch eine Sache, die kann man sehen, wie man will. Da kann sich jeder Gedanken machen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Ich fand es jetzt nicht in Ordnung, aber solche Sachen kommen dann auch. Und trotzdem glaube ich, dass auch da man was erreicht, indem die Redakteure in Zukunft doch ein bisschen vorsichtiger werden, was sie da zitieren und was sie da schreiben.
Jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen an dieser Stelle, wie aufwendig ist das alles, was du hier machst? Also das ist natürlich jetzt eine ganze Anzahl an Beschwerden. Aber so, wenn man sich jetzt erstmal eine vornimmt, wie geht man da vor? Muss man da in so ein Formular eintragen oder schreibt man das freitextmäßig? Und wie aufwendig ist diese ganze Geschichte? Muss ich da irgendwie Screenshots machen oder Links sammeln? Erzähl mal ganz kurz.
Ja, also man muss auf jeden Fall natürlich nachweisen können, dass es diese Artikel gegeben hat. Wenn man nur einen Artikel jetzt hat, ich habe zum Beispiel gerade auch was am Laufen, das bezieht sich dann auf ganz viele verschiedene Kommentare und redaktionelle Beiträge in ein und derselben Zeitung. Das war natürlich schon ein bisschen aufwendiger. Aber wenn man jetzt einen Artikel hat, zum Beispiel, wie ich da in der Jägerzeitschrift, dann gibt es beim Deutschen Presserat eine Online-Maske. Man muss sich dann beziehen auf den Deutschen Pressekodex und der ist auch im Internet abrufbar. Ziffer 1, 2 und so weiter. Man muss natürlich einen Screenshot oder Online-Link hinzufügen und muss dann begründen, warum dieser Artikel oder was auch immer für einen Beitrag gegen den Deutschen Pressekodex verstößt. Und dann entscheidet der Deutsche Presserat, ob das den Weg weitergeht. Und dann wird nochmal entschieden, ob es eine Rüge gibt oder eine Mahnung oder sowas. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten noch.
Wenn man Beschwerden beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also Fernsehen und Radio, einreichen will, dann ist dafür ja der Rundfunkrat zuständig.
Richtig, ja, genau.
Wie läuft das da?
Also da läuft es ein bisschen anders als beim Deutschen Presserat. Der Deutsche Presserat ist ja zuständig für alle Printmedien sozusagen. Und der für Fernsehen und Radio ist der Rundfunkrat zuständig. Und da hat wieder jeder Sender seinen eigenen. Also der WDR hat einen Rundfunkrat, der NDR hat einen Rundfunkrat. Und dann muss man halt die kontaktieren.
Und das läuft ähnlich? Oder schreibt man da einfach an die betreffende Person eine Mail oder einen Brief?
Ja, da gibt es auch ein Kontaktformular. Man kann aber auch per E-Mail das machen. Also das ist egal.
Also wir halten fest, man kann auch an den Rundfunkrat schreiben, sich wenden, wenn eben halt ja ein öffentlich-rechtlicher Sender Verursacher von Desinformationen oder schlampiger Recherche ist. Und das kann dann durchaus auch Folgen haben für die Redaktion, weil die müssen sich dazu äußern, ne? Das geht dann durchs Haus. Das ist eine äußerst unangenehme Geschichte. Also von daher ist das auch eine Möglichkeit. Rundfunkrat eines jeweiligen Senders, das kann man dann jeweils googeln auf den Webseiten der Sender, wer zuständig ist, wer da im Rundfunkrat sitzt. Ich habe das selber auch schon mal gemacht, habe mich persönlich dann an die betreffende Person gewandt und habe auch eine Antwort bekommen. Und das ist manchmal auch wirklich gut, richtig und wichtig, das zu tun, wenn es auch mit Mühe verbunden ist. Aber ich glaube, darum geht es ja gar nicht mehr. Du machst das aus der tiefen Überzeugung, dass du glaubst, etwas bewirken zu können, richtig?
Ja, ich bin sogar davon überzeugt, dass man damit etwas bewirken kann, ja.
Manchmal ist ja der Übergang zwischen Recherchefehlern und Desinformation so ein fließender Übergang. Und manchmal ist das vielleicht auch für Menschen, die im Thema nicht so richtig drin sind, schwer zu erkennen. Wie erkenne ich denn jetzt so klassische Desinformation? Oder was mache ich, wenn ich mir nicht sicher bin? Ich aber nur so ein Bauchgefühl habe.
Also manchmal ist es wirklich sehr eindeutig. Ich habe hier auch ein paar Zitate mal rausgesucht, auf die ich reagiert habe. Ich könnte die mal vorlesen, dass die Zuhörer das vergleichen können mit ähnlich lautenden Artikeln.
Ja, mach das bitte.
Das eine habe ich ja schon erwähnt, Mann nach möglichem Wolfsangriff schwer verletzt. Das hat ja zur Rüge geführt. Auch der Wolf greift frisch abgekalbte Kuh an. Da hatte ich ja den Deal mit dem Chefredakteur. Und dann gibt es jetzt noch verschiedene Zitate, wo ich im Moment dran bin. Da muss ich aber als Disclaimer jetzt vorausschicken, dass es aus meiner Sicht ein Verstoß gegen den Deutschen Pressekodex ist, weil das halt noch nicht entschieden ist. Das ist also aus meiner Sicht so. Da gibt es zum Beispiel, was du eben auch schon erwähnt hast, der böse Wolf vom Jungfernstieg ist aus meiner Sicht absolut aus dem Zusammenhang gegriffen. Der Wolf war in Panik und nicht böse. Ne, der ist danach in die Alster geflüchtet vor lauter Panik, ist für mich ein Verstoß gegen Ziffer 1, Wahrhaftigkeit, und gegen Ziffer 2. Immer mehr Wölfe bedeuten immer mehr gerissene Nutztiere. Das ist ganz schlecht recherchiert, denn in der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, DBBW, steht eindeutig drin, ein deutschlandweiter Bericht für 2024, trotz gestiegener Wolfszahlen ging die Zahl der Nutztierrisse zurück. Es ist also völlig an der Realität vorbei. Also wieder in meinen Augen ein absoluter Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht, Recherche und auch die Wahrhaftigkeit. Oft spielt das miteinander zusammen, ne? Sorgfalts, Recherche und Wahrhaftigkeit. Ne? Mhm. Also das ist eine absolut vereinfachte Scheinkausalität, die da verbreitet wird, die wissenschaftlich auch widerlegt ist. Ne? Dann habe ich hier noch, und unter strengem Schutzstatus breitete sich die Art, also Wolf, unkontrolliert aus. Im gleichen Kommentar, so riskant bleibt das ungehinderte Ausbreiten einer Tierart, die keine natürlichen Feinde hat. Das ist biologisch auch völlig daneben, weil der Wolf ist halt ein Spitzenprädator und Spitzenprädatoren sind von der Evolution her gar nicht vorgesehen, dass die natürliche Feinde haben. Aber natürlich hat die Evolution dafür gesorgt, dass es andere Regulatorien gibt, die Verbreitung einzudämmen. Obwohl der Wolf als Spitzenprädator also keine natürlichen Feinde hat, regulieren ja andere Einflüsse seine Ausbreitung, wie die Eignung von Revieren, Reviergrößen, Krankheiten, hohe Jugendmortalität oder auch anthropogene Ursachen wie Straßenverkehr und leider auch illegale Tötungen. Und das ist auch ganz leicht recherchierbar beim DBBW, wo nämlich auch Todfunde dokumentiert werden. Und auch beim DBBW ist dokumentiert, dass der Wolfsbestand im Moment stagniert. Und das wird überhaupt nicht erwähnt. Im Gegenteil, es wird genau das Gegenteil suggeriert. Verstößt in meinen Augen auch wieder gegen Ziffer 1 und 2. Dann gibt es noch sowas wie, ohne Waffe geht es nicht. Oder es sollen mehr Schutzzäune stehen. Reicht das? Natürlich nicht. Wölfe überwinden durchaus solche Hindernisse. Hier wird suggeriert, dass der Herdenschutz nichts bewirkt. Und auch ganz leicht recherchierbar, offizielle Daten belegen das Gegenteil, nämlich, dass Herdenschutz das einzig wirksame Mittel ist, die Herden zu schützen. Nicht Abschüsse ist das Mittel der Wahl, sondern Herdenschutz ist das Mittel der Wahl. Und das ist auch wissenschaftlich belegt. Ne? Dann habe ich noch auch hier, Wolf nimmt Wildpferde ins Visier, Überschrift. Im Text steht dann, dass der Wolf die Herde als Beute ins Visier nimmt, glauben die Experten weniger. Also das ist ja...
Das ist ein Widerspruch.
Ja, Widerspruch in sich. Also nur um die Überschrift bleibt natürlich als erstes hängen bei den Leuten. Viele lesen den ganzen Artikel ja auch gar nicht.
Natürlich.
Also das muss man sich mal überlegen. Was ist das für ein Journalismus? Also der widerspricht sich im Artikel selber, was er in der Überschrift da als Schlagzeile gebracht hat. Also ja... Dann immer dieses ungebremste Wachstum. Der Wolf hat ungebremstes Wachstum. Trotz aller Herdenschutzmaßnahmen hat dieses ungebremste Wachstum blutige und existenzielle Folgen. Also da sind gleich mehrere tendenziöse Desinformationen drin. Mhm. Erstens, wie eben schon ausgeführt, es gibt kein ungebremstes Wachstum bei Wölfen. Dann wird hier wieder suggeriert, dass Herdenschutzmaßnahmen nichts nützen, was wissenschaftlich absolut widerlegt ist und auch gut recherchierbar ist. Und dieses blutig soll natürlich Gedanken erzeugen, wo man schon Blut vor Augen hat und so weiter. Das fällt dann in meinen Augen unter Ziffer 11, Sensationsberichterstattung, was auch eine Ziffer des Deutschen Pressekodex ist. Das sind so Beispiele, die man immer wieder findet oder oft findet. Und wenn die Zuhörer sowas Ähnliches sehen, ist es durchaus eine Beschwerde wert.
Und wenn man sich nicht sicher ist, kann man sich ja auch an dich wenden und fragen, ja, hat das Aussicht auf Erfolg? Und ganz wichtig auch noch zu erwähnen, es geht hier nicht immer um die großen überregionalen Medien. Es geht hier auch um regionale Blätter, um Internetangebote aus der Umgebung. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass möglichst viele Menschen sich jetzt bereit erklären, da mitzumachen, Augen und Ohren offen zu halten und auch bei sich in der näheren Umgebung nach solchen Schlagzeilen, nach solchen Presse- oder Radio-Fernsehbeiträgen und Artikeln zu suchen und in seinem Bereich der Möglichkeiten einfach aktiv wird. Ich habe hier auch eine schöne Schlagzeile. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Und zwar lautet die folgendermaßen. Vorsicht, der Wolf beißt auch zu Ostern zu. Dann ist ein Bild von einem Wolf. Da steht nicht Symbolbild, aber ist ein normales Wolfsbild. Achtung beim Osterspaziergang im Wald. Dort könnte ein Wolf lauern.
Ja, das fällt auch unter diese Rubrik, würde ich mal sagen. Ne?
Das fällt also in alle Rubriken aus meiner Sicht.
Ja.
Das ist doch der absolute Wahnsinn. Und solche Sachen kommen einen so unter. Man macht dann meistens in der Regel einen Screenshot und denkt sich, ach, da muss ich mich mal morgen drum kümmern. Und dann findet man das dann, wenn man seine Fotogalerie durchguckt, findet man es irgendwann wieder und denkt, ach Mist, da wollte ich mich ja drum kümmern. Wie kriegst du das dann hin, dass du da den Überblick behältst und dass du da auch so mit System vorgehst? Da brauchen wir noch ein paar Tipps jetzt von dir.
Also ich reagiere meistens ziemlich zeitnah darauf.
Also gleich spontan loslegen.
Ja, spontan nicht. Also ich recherchiere erstmal, was die Wahrheit ist. Da gibt es ja Quellen. Wir können auch in die Shownotes noch ein paar Quellen setzen, wo man sich informieren kann, was wirklich Realität ist.
Sehr gut.
Ne? Und das vergleiche ich dann. Und dann gucke ich, wie verstößt das unter Umständen gegen den Deutschen Pressekodex? Welche Ziffer greift da? Worauf kann ich mich beziehen? Und entweder versuche ich erst mit dem Verfasser und den Redakteuren, eventuell dem Chefredakteur, Kontakt aufzunehmen. Aber wenn es jetzt ganz haarsträubend ist und wirklich eine böse Absicht dahinter zu sehen ist, dann würde ich mich auch direkt an den Deutschen Presserat wenden.
Dann sind wir jetzt bei der dritten großen Säule der Beschwerdemöglichkeit. Und das ist ja immer noch der gute alte Leserbrief. Das machst du auch, oder?
Ja, Leserbriefe habe ich sehr oft schon geschrieben.
Auch da mit Erfolg, werden die denn auch abgedruckt?
Ja, das ist nämlich auch so ein Thema. Es gibt jetzt einen Fall in einer Tageszeitung mit wiederkehrendem systematischem Muster von Narrativen. Da habe ich eben auch ein paar Zitate aus Kommentaren, die da auf der Titelseite immer standen, vorgelesen. Und da habe ich erst durch Leserbriefe versucht, da was zu bewirken. Die wurden nicht veröffentlicht oder zum größten Teil nicht veröffentlicht. Und dann habe ich den Verfasser selbst angeschrieben und ihm auch Quellen genannt, die das genau widerlegen, was er da so von sich gibt. Hat nichts verändert. Dann habe ich den Chefredakteur auch noch angeschrieben, der sich da auch überhaupt keine Einsicht, der gar keine Einsicht gezeigt hat. Und daraufhin habe ich das dann alles gesammelt und das liegt jetzt im Moment beim Deutschen Presserat.
Auch, okay. Aber ja. Grundsätzlich ist der Leserbrief erstmal als erster Schritt auch eine gute Möglichkeit, sich zu äußern und Dinge gerade zu rücken. Gibt es da irgendwelche Dinge, die man beachten sollte, irgendwelche Tipps, wie so ein Brief aussieht, damit er attraktiv genug ist, damit er auch gedruckt wird?
Ja, also man muss natürlich darauf eingehen, was man kritisiert und was man richtig stellt. Auf jeden Fall sachlich bleiben und es wirklich deutlich richtig stellen, damit auch die Leser, die vielleicht den ursprünglichen Artikel nicht mehr auf dem Schirm haben, das auch verstehen, was man überhaupt damit ausdrücken will.
Okay. So, jetzt sind wir an der Stelle, wo garantiert der ein oder andere schon mit dem Stift sitzt und Papier und deine E-Mail-Adresse haben möchte, die du extra eingerichtet hast für dieses Thema, weil, liebe Kerstin, ich finde das großartig, du stellst dich zur Verfügung, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und deine Erfahrung weiterzugeben an die Menschen und vielleicht auch ein paar Tipps und vielleicht auch Vorlagen oder was auch immer an die Leute zu geben. Wo und wie kann man sich an dich wenden?
Ja, also ich habe eine E-Mail-Adresse dafür eingerichtet, um unsere Zuhörer zu unterstützen dabei. Wenn sie Fragen haben, ist dieser Artikel, ist dieser Beitrag, ist der relevant für eine Beschwerde oder läuft er dem deutschen Pressekodex entgegen? Da kann ich gerne aufgrund meiner Erfahrungen beraten, ob das Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Natürlich bin ich auch nicht allwissend, ich kann das auch nur aufgrund meiner Erfahrungen sagen, aber da unterstütze ich gerne und gebe dann auch vielleicht Tipps, wie sie das in Angriff nehmen könnten.
Also, liebe Kerstin, das ist wirklich großartig, dass du das alles auf dich nimmst. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich dir danke, dass du auch zur Verfügung stehst mit Rat und Tat. Ja, das kann man gar nicht genug wertschätzen, gerade in diesen Zeiten. Und ich hoffe, wir mobilisieren hier und heute ein paar Leute, sich dir anzuschließen.
Es ist ja wichtig, dass die Leute auch einen Sinn darin sehen und auch wirklich wissen, dass sie etwas bewirken können. Und was können wir bewirken? Ich habe mal so 4 grundlegende Punkte mir überlegt, was wir bewirken können damit. Erstens, wir können tendenziöser Berichterstattung Grenzen setzen und seriöse Berichterstattung erfolgreich einfordern. Man muss ja so sehen, viele Journalisten und Redakteure, die haben ja noch ganz viele andere Themen, befassen sich selber nicht intensiv mit dem Thema Wolf. Und dann wird natürlich auch oft voneinander abgeschrieben. Und wenn dann irgendeiner am Anfang irgendwie völlig sensationsheischend irgendwas schreibt und gegen Wölfe auch hetzt meinetwegen und das wird dann immer wieder abgeschrieben, dann hat das auch so eine Art Schneeballeffekt. Und wenn wir da reingrätschen und einen Schlusspunkt setzen und damit diese Desinformationen nicht immer wieder neu reproduziert werden, dann haben wir schon ganz, ganz viel erreicht. Und wir haben erreicht, dass die Journalisten sensibler mit dem Thema umgehen. Zweitens, wir können in positiven Austausch mit Zeitungen gehen und Veränderungen bewirken. Da möchte ich nochmal das Beispiel anführen mit diesem doch sehr offenen und zugänglichen Chefredakteur dieser landwirtschaftlichen Zeitung, mit dem ich kommuniziert habe. Und dadurch verändert man erstmal die Sicht des Chefredakteurs auf die Dinge, aber man verändert auch grundsätzlich die Ausrichtung der Zeitung an sich. Und bewirkt damit auch nachhaltig zukünftige Berichterstattung. Drittens, wir können Leser für die Negativberichterstattung durch die Veröffentlichung der Rüge sensibilisieren. Das finde ich auch total wichtig, weil viele Leser haben sich auch noch nicht großartig mit dem Thema Wolf auseinandergesetzt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wir hatten ja eben schon das Beispiel Jäger. Der Jäger liest in einschlägigen Jägerzeitungen ständig tendenziöse Berichterstattung über Wölfe, was ja zum Beispiel auch durch Zitate des ersten Vorsitzenden des Deutschen Jagdverbandes der Fall ist und hat damit schon mal ein negatives Bild, das nicht der Realität entspricht. Und dann greifen wir ein als Leser und diese Zeitschrift bekommt eine Rüge. Und das ist auch ein Warnsignal für diesen Jäger, der dann denkt, oh, was ist das? Das stimmte alles gar nicht so, was da so stand. Dann fängt er vielleicht an, die Dinge zu hinterfragen, sich mal woanders zu informieren und beginnt sein aktuelles Bild zu überdenken. Und so können wir von unten heraus aus in diesen Gruppen was bewirken, durch die Jäger selber und nicht die im Moment alles von oben, von diesem Vorsitzenden und so weiter vorgekaut bekommen. Dadurch bewirken wir eine Sensibilität für das Thema Wolf und auch die Bereitschaft, sich selber woanders besser zu informieren und aus ihrer Bubble mal herauszukommen.
Super.
Mhm. Viertens, wir können Einfluss nehmen auf den gesamten öffentlichen Diskurs. Und das ist aus meiner Sicht ein übergreifender Punkt. Im Moment haben wir einen öffentlichen Diskurs, der leider wirklich zu Ungunsten des Wolfes nicht der Realität entspricht und dadurch negative Auswirkungen auf das Bild des Wolfes in der Öffentlichkeit. Und das hat eine Wirkung auf uns Natur- und Wolfsfreunde, kann eine Wirkung haben, dass wir ein Gefühl der Ohnmacht verspüren und denken und sind traurig. Wir lesen immer wieder, ach Mensch, und wie den Wölfen doch übel mitgespielt wird und wie unfair die Berichterstattung ist. Aber die Beispiele, die ich eben aufgezeigt habe, zeigen, dass wir Einfluss nehmen können. Wir müssen das nicht hinnehmen. Wir haben einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Medien selber, auf Gruppen und auf Einzelpersonen. Und so können wir die öffentliche Meinung zugunsten der Wahrheit und zugunsten der Wölfe nachhaltig verändern. Also wir müssen nicht glauben, dass wir nur so kleine Lichter sind, die dann abhängig sind von diesen Medien und sowieso nichts bewirken können. Das ist nicht so. Wir können wirklich was bewirken.
Je mehr wir sind vor allen Dingen, desto besser.
Genau.
Und je breiter wir aufgestellt sind, ne? Das ist ja der Punkt.
Genau. Deswegen möchte ich die Zuhörer mobilisieren, sich hinzusetzen. Das muss ja nicht perfekt sein. Es muss nur ankommen, dass wir das nicht hinnehmen, dass wir was bewirken wollen und dass wir eine faire Berichterstattung gegenüber die Wölfe möchten.
Ich glaube, du hast ja heute eine Menge Menschen mobilisiert. Ich bin sicher, dass sich jetzt viele ermutigt fühlen, selber aktiv zu werden. Wie hat es denn bei dir eigentlich angefangen? Was war denn der Auslöser dafür, das alles zu machen?
Wie gesagt, Wolfsfreundin schon immer. Ich habe mich damals sehr gefreut, dass als die ersten Wölfe wieder über die Grenzen zurückgekommen sind in ihre angestammte Heimat, dann fingen ja schon die ersten Negativberichte an und dieses Angstschüren, ich sage nur in Anführungsstrichen Rotkäppchen-Syndrom. Und dann habe ich damals das Buch von Günter Bloch gelesen, Der Wolf kehrt zurück, in dem er dazu ermutigt, sich bei unfairer Berichterstattung über Wölfe sich an den Deutschen Presserat zu wenden. Vorher, ich habe gar nicht gewusst, dass man das überhaupt machen kann und dass der Deutsche Presserat für sowas zuständig ist, und habe das dann auch gemacht. Und da habe ich dann meine erste Beschwerde beim Deutschen Presserat daraufhin 2022 eingereicht.
Okay.
Also angestoßen hat das Günter Bloch mit seinem Buch.
Das können wir jetzt alle nochmal lesen. Ja. Und dann können wir alle loslegen und ganz, ganz viel bewegen. Und jetzt nochmal ganz kurz, wir haben, glaube ich, die E-Mail-Adresse immer noch nicht genannt. Wir haben jetzt schon dreimal drüber gesprochen. Die kommt in die Shownotes, keine Sorge, aber bitte nennen Sie wenigstens einmal zum Mitschreiben.
Ja, die heißt fairtowolves@t-online.de.
Okay, fairtowolves@t-online.de. Wie gesagt, die steht in den Shownotes, aber wir müssen sie wenigstens einmal genannt haben hier, weil wir immer darum herum geredet haben. Liebe Kerstin, damit ist für heute erstmal alles gesagt. Du machst deine Arbeit bitte weiter so und du wirst bitte, bitte zu gegebener Zeit hier nochmal im Podcast Gast sein und über weitere, hoffentlich weitere Erfolge berichten können. Aber davon gehe ich ganz, ganz fest aus. Da sind ja einige Sachen noch im Köcher, die bearbeitet werden. Und darüber müssen wir dann zu gegebener Zeit wieder dringend sprechen. Für heute erst einmal vielen herzlichen Dank, dass du das alles machst und vor allen Dingen, dass du uns das heute hier alles so wunderbar und bildhaft erläutert hast und hoffentlich auf den Geschmack gebracht hast.
Ja, das hoffe ich auch, und ich danke dir auch ganz herzlich, liebe Sabine, und bin gerne mal wieder dabei.
Super, dann alles Gute, liebe Kerstin, und bis bald.
Ja, bis bald, dir auch alles Gute.
Danke, ciao.
Ciao.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.